Markus ist 8 Jahre alt und besucht die 2. Klasse der Volksschule. Er geht aber nur sehr ungern in die Schule und klagt oft über Bauch- oder Kopfschmerzen. Er hat große Schwierigkeiten beim Schreiben und Lesen, vertauscht Buchstaben oder kann sie nicht mit den entsprechenden Lauten verbinden. Die Groß- und Kleinschreibung erfolgt bei ihm scheinbar willkürlich. Alles Üben in der Schule und mit den Eltern zu Hause zeigt keine Wirkung und Markus' Schulangst wird immer schlimmer. Die Lehrerin hat seine Mutter an eine psychiatrische Beratungsstelle verwiesen. Dort wurde ihm eine Legasthenie diagnostiziert. Die Legasthenie oder Leserechtschreibschwäche fällt unter den Begriff der Teilleistungsstörung. Um einen Einblick in diese Thematik zu gewinnen, haben wir mit Frau Dr. Völkel-Kernstock von der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH Wien gesprochen. Vielen Dank erstmal, dass Sie sich zur Verfügung gestellt
Gerne.
Haben für dieses Interview. Es ist ja jetzt das Ziel, einen Einblick in dieses Thema der Teilleistungsstörung zu geben. Jetzt ist Teilleistungsstörung natürlich nur ein Überbegriff. Was kann man sich darunter jetzt generell erstmal vorstellen? Also, wie zeigt sich sowas?
Also wir kennen den Begriff der Teilleistungsstörungen vor allem aus dem neuropsychologischen Bereich. Das sind Wahrnehmungsstörungen, Störungen im Bereich der Wahrnehmung, aber auch im Bereich der Motorik und in der Kombination von Wahrnehmung und Motorik, wo eben dann die sogenannten höheren psychischen Funktionen, die man dann vor allem in der Schule, die sehr relevant in der Schule werden, dann beeinträchtigt sind, aber natürlich auch schon im Vorfeld, bevor die Kinder noch in die Schule kommen. Aber meistens fällt es dann erst auf.
Die bekannten sind ja die Legasthenie, die Dyslexie und die Dyskalkulie. Was ist das jeweils?
Also man muss da ein bisschen, also sagen, die Legasthenie, die Leserechtschreibschwäche, Dyslexie, Dyskalkulie, Rechenschwäche oder die Leseschwäche eben, das sind auch mehr dann pädagogische Konzepte. Das heißt, es gibt Teilleistungsschwächen, das heißt, es ist aus dem Gesamtspektrum der kognitiven Leistungsfähigkeit, gibt es einzelne Teilbereiche, die beeinträchtigt sind, die eben nicht so funktionstüchtig vorhanden sind. Und da kennen wir eben zum Beispiel Schwächen, die akustische Differenzierungsschwäche, dass jemand im akustischen Bereich nicht entsprechend differenzieren kann oder im visuellen Bereich, also im akustischen noch harte und weiche Konsonanten zum Beispiel, oder im visuellen Bereich, dass es hier auch Differenzierungsschwächen gibt, wobei wichtig ist, dass hier keine Sinnesbeeinträchtigung vorliegt. Also das muss einmal abgeklärt sein. Wir kennen dann noch die Raumwahrnehmungsschwäche und die visomotorische Koordinationsschwäche als ein weiteres Beispiel. Gibt es noch andere?
Also in der Literatur wird oft wirklich darauf verwiesen, dass zum Beispiel eine akustische Schwäche dazu führen kann, dass die Rechtschreibung nicht
Genau.
wirklich funktioniert, weil halt das Kind oder der Betroffene das nicht differenzieren kann. Das ist also der Fall.
Das ist der Fall. Das führt dann auch dazu, wenn man eben Schwierigkeiten hat, harte und weiche Konsonanten zu unterscheiden, kann das ja auch schon im Vorfeld sein, dass auch die Artikulation des Kindes dadurch nicht so funktioniert, fallen dann schon im Rahmen der Sprachentwicklung auf. Und das heißt, da muss man auch schon bei Kindern, gerade wenn sie im Kleinkindalter, Vorschulalter sind, mal schauen, was liegt da jetzt wirklich vor? Ist das eine Sprachentwicklungsstörung? Ist das eine Störung, aber die vielleicht aufgrund einer Teilleistungsstörung resultiert? Und wenn die Kinder in die Schule gehen, können sie dann auch mit der Rechtschreibung Probleme haben, auch mit dem Lesen. Gerade wenn man das Diktat hernimmt, tut man sich ja sehr schwer, wenn man hartes und weiches im Konsonanten her nicht unterscheiden kann.
Also wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, bei der Diagnose. Wie stellt man das fest, dass da wirklich eine Störung vorliegt und nicht das Kind in Mathe einfach Verständnisschwierigkeiten haben, die jetzt aber nicht als Störung zu bezeichnen wären?
Also wichtig ist, dass man es diagnostiziert. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass ein Kind zu wenig übt, zu wenig gelernt hat, es nicht verstanden hat und es ganz ein anderes Problem ist. Wenn man aber merkt, hoppla, das Kind tut sich schwer, man übt sehr viel, die Kinder tun auch viel, jetzt gerade für die schulrelevanten Fächer, und es passt trotzdem nicht, dann sollte man sich auch allgemein einmal so das Verhalten des Kindes anschauen. Gerade bei der Dyskalkulie, der Rechenschwäche, wissen wir, dass viele Kinder, nicht alle, die diese Rechenschwäche haben, aber viele haben in der Raumwahrnehmung ein Problem. Und da müsste man sich auch anschauen, so kleine Hinweise, tut sich das Kind schwer bei rechts und links unterscheiden. Tut sich das Kind schwer, die Uhr zu lernen? Tut sich das Kind auch schwer, Regelmäßigkeiten einzuhalten? Das heißt, man schreibt in unserem System ja von links nach rechts und nicht mehr in der Spiegelschrift, was ja Kinder in der ersten Klasse gern tun, und sie dürfen das auch noch, aber es sollte verschwinden nach dem ersten Semester. Und so kleine Punkte, die natürlich noch nicht jetzt eine umfassende Diagnostik darstellen, aber das können schon so kleine Hinweise sein. Und dann sollte man, wenn man sich unsicher ist, auf alle Fälle zu einer psychologischen, neuropsychologischen Untersuchung einmal zuweisen.
Und bei dieser Untersuchung, also gibt es da bestimmte Tests, die dann
Genau.
durchgeführt werden?
Also wichtig ist, dass man einmal so eine allgemeine Leistungsentwicklungskontrolle durchführt, das heißt einen Leistungstest, Intelligenztest durchführt, sich aber dann auch ausschaut, wo sind die speziellen Bereiche, wo das Kind Schwächen hat und da auch noch nachdiagnostiziert mit speziellen Methoden, die eben zum neuropsychologischen Spektrum der Diagnostik dazugehören. Es darf aber nicht allein stehen bleiben. Wir gehen immer davon aus, dass man ganzheitlich untersucht, das heißt nicht nur das Kognitive, sondern auch auf körperlicher, emotionaler und sozialer Ebene, das heißt auch im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung zu schauen, was ist so die psychosoziale Entwicklungsniveau, wo steht das Kind, weil hier auch eine emotionale Störung die Leistung beeinflussen kann. Die Wechselwirkungen sind ja vorhanden.
Wie weit sind diese Störungen verbreitet? Gibt es da irgendwelche Studien zu?
Ja, ich habe versucht, in Vorbereitung auch auf heute etwas Rezentes zu finden. Ich habe es leider nicht gefunden. Ich habe eine Aussage, die aber nicht sehr wissenschaftlich ist, dass in jeder Klasse 2 bis 3 Kinder drinnen sitzen mit einer Teilleistungsschwäche, was sehr viel ist. Aber wirklich was Aktuelles habe ich nicht.
Sie sagen jetzt, man macht es auf neuropsychologischer Grundlage. Mhm. Wenn das jetzt die Ursache für so eine Störung ist, wie würde man das dann therapieren? Mhm. Oder kann man das therapieren?
Ja, man kann. Weil man geht ja davon aus, auch vom Entstehungsmodell gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Einige sagen, es gibt so eine genetische Disposition dafür. Eine andere Theorie sagt ja, dass eben gewisse Verbindungen zwischen den ja fix festgelegten Nervenzellen nicht so entsprechend ausgereift differenziert werden. Und man braucht dann eben eine Therapie, die dahingehend wirkt, dass das angeregt wird. Und man sagt so Pi mal Daumen, dass das eben Kinder, gerade wenn man sich die Gehirnentwicklung anschaut, recht gut auch noch im Volksschulbereich, vor allem aber im Kleinkind-Vorschulbereich, sehr gut auf heilpädagogische Therapien ansprechen. Heilpädagogisch ist vielleicht jetzt nicht ganz das richtige Wort, aber ich meine darunter die Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, wenn man eben festgestellt hat, da gibt es eine Teilleistungsschwäche und dann schaut man, in welchem Bereich, weist dann entsprechend den einzelnen Fachdisziplinen zu. Was aber hinzukommt, ist gerade, wenn Kinder in die Schule gehen, dass dann oftmals auch schon so das Persönliche sehr betroffen ist, in dem Sinn, dass die Kinder auch schon gelernt haben, ich streng mich an, aber es funktioniert einfach nicht. Das heißt, dann bin ich vielleicht dumm, das hören wir oft von Kindern, und ihr Selbstwert ist schon in Mitleidenschaft gezogen und so sekundäre Störungen können schon vorhanden sein, wie vielleicht das Weinen mit der Blase, ich meine da das Einnässen oder die Bauchschmerzen immer schon am Sonntag am Abend, bevor Montag die Schule beginnt. Das heißt, hier muss man dann mit anderen Methoden unterstützen. Das heißt, auch hinschauen, wie kann das Kind diesen Teufelskreislauf durchbrechen, dass es auch nicht schon vielleicht mit der Erwartung, na, wird eh wieder nichts werden, in die Schule geht, so diese self-fulfilling prophecies, dann vielleicht auch schon mit psychotherapeutischen Methoden zusätzlich zum funktionellen Training unterstützt.
Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass Teilleistungsstörungen nicht gesondert auftreten, sondern in den meisten Fällen in einer Wahrnehmungsschwäche oder Störung begründet liegen. Sie können aber durch entsprechende Förderung kompensiert werden. Je früher eine solche Störung festgestellt wird, desto besser kann sie therapiert werden. Zum Abschluss unseres Podcasts möchten wir uns noch einmal recht herzlich bei Frau Dr. Völkel-Kernstock für ihre Mitarbeit bedanken. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen informativen Einblick in das Thema verschaffen.